vom Hölzchen zum Stöckchen.
Ein Podcast von Sebastian Ehrlichter und Mirko Thiel.
Folge 2: Der Wald und die Deutschen.
Willkommen wieder zurück. Oder vielleicht hören ja Leute diese Folge zuerst.
Das kann auch sein.
Bei unserer zweiten Podcast-Folge zum Thema des deutschen Waldes. Heute wird's ernst.
Also, ja.
Die Frage ist, wie kamen wir auf diesen Titel vielleicht?
Ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen, genau.
Ich glaube, über Märchen. Kann das sein?
Es kann sein, es kann aber auch über den alten Nazi Heidegger gewesen sein.
Ja, da habe ich mir ein paar Notizen auch gemacht zu dem.
Der ja auch sehr waldverbunden war.
Mhm. Ja, und passenderweise ja Nietzsche auch. Da bist ja. Du ja eher der Experte, würde ich sagen.
Ja, Experte ist jetzt sehr viel gesagt. Also ich glaube, dieses Thema Wald taucht schon bei vielen auf. Also die Deutschen und der Wald vom Positiven bis zum Benutzen der Nazis ist ja, glaube ich, alles drin in der Sache.
Die Frage ist ja auch, aber da kommen wir später wahrscheinlich auch noch zu, was der deutsche Wald ist, im Gegensatz zum vielleicht französischen Wald oder dänischen Wald. Ich war jetzt in Dänemark, auch sehr schöne Wälder, mit anderen Baumarten teilweise.
Ja, und man kann ja auch über den Deutschen an sich schon wieder stolpern. So, da kommt man auch schon in die Schwierigkeit.
Wer ist das überhaupt?
Ja.
Ich hatte mir ein Zitat aufgeschrieben, und zwar von Nietzsche. Gehe nicht zu den Menschen und bleibe im Walde. Aus Also sprach Zarathustra. Witzigerweise, in dem Kontext habe ich dann einen Nietzsche-Wanderweg durch den bayerischen Wald gefunden. Anscheinend der Weg, den Nietzsche selbst gelaufen ist. Noch in jungen Jahren, da war er noch Student. Was ich gerade interessant finde, beschäftige mich aktuell auch ein bisschen mit Walking Simulator und dem Wandern oder dem philosophischen Aspekt vom Wandern oder Laufen. Habe festgestellt, ja, auch da ist eine ziemlich starke Tradition in Deutschland in der Antike bei Aristoteles und Platon wurde auch philosophiert im Laufen. Vorlesungen in Anführungsstrichen wurden quasi im Laufen gehalten. Aber interessant ist ja erstmal, warum sind die Menschen der Gegensatz zum Walde und die Menschen sind das Böse und der Wald ist das Gute, in Anführungsstrichen.
Ja, da gab es, glaube ich, auch viele Umkehrungen oder dass es manchmal auch, dass das Böse im Wald zu Hause war oder vermutet war oder das Unbewusste, dass der Wald immer das Gute ist, ist, glaube ich, nicht so generell pauschal.
Gerade wo wir vorhin von Märchen gesprochen haben, das sind in gewisser Weise auch immer Nichtorte der Wald. Also Schneewittchen rennt in den Wald. Der Wald wird ja wahnsinnig dämonisch dargestellt, bis sie dann irgendwann mal ankommt bei den Zwergen, was dann wieder die Insel im Wald ist. Und interessant auch die Zwerge, die Bergarbeiter quasi.
Obwohl ja Zwerge gerade ein schwieriger Begriff ist, ist ja eher beim Kleinwüchsigen und so. Und das ist ja auch großes Thema gewesen. Schneewittchen, Neuverfilmung. Kann man das wieder machen oder muss man das verändern in Wesen und so weiter?
Meinst du die Otto-Verfilmung?
Nee, von Disney gab es ja die Planung, es eigentlich neu zu verfilmen. Ah, und okay. Dann
habe ich gar nicht mitbekommen.
Genau, mit diesen neuen Diskussionen und so weiter, die Frage, soll man das noch Zwerge nennen oder?
Ja, gerade im historischen Kontext, ne? Weil Bergarbeiter mussten Kinder oder Kleinwüchsige sein.
Und das war teilweise auch Realität, also auch in der Industrialisierung in England, dass Kinder in Minen gearbeitet haben.
Wären wir wieder bei Leibniz.
Ja, das ist deine Strategie, immer wieder alle Wege führen zu Leibniz.
Ja, wir kommen auch heute noch zu Deleuze. Also nein, ich hatte gelesen, dass, das war witzigerweise zu unserem letzten Thema, dass Leibniz auch damit beschäftigt war, eine Strategie zu finden, dass die Bedingungen für Bergarbeiter im Harz besser werden. Daran hat er gearbeitet tatsächlich und Konstruktionen gebaut, die anscheinend auch sehr erfolgreich waren.
Also als praktischer Arbeit.
Ja, also es wird immer als Anekdote wahrgenommen. Man geht immer auf die Mathematik oder die Philosophie. Ja, aber das
Universalgenie.
Ja, genau. Wir haben die Waldromantik. Wir haben vom Märchen gesprochen. Märchen wurden gesammelt in der Romantik. Ich habe so gedacht, naja, okay, vielleicht ist die Waldromantik als Gegenbewegung zur Industrialisierung entstanden. Aber wo wir jetzt gerade noch weiter zurückgehen, ist die Frage, inwiefern die Waldromantik nicht, also jetzt nicht als Epoche, sondern als Thema, nicht viel länger in unserer Kulturgeschichte Bestand hat.
Ja, oder vielleicht ist der Wald an sich erstmal für den Menschen schon, wenn es ihn gab, immer sehr wichtig gewesen, ohne eine Nationalität oder was da hinzukam. Und es muss ja in Europa sehr wahrscheinlich große Urwälder gegeben haben. Das Spannende ist ja auch, unser Podcast heißt ja auch vom Hölzchen zum Stöckchen, ne? Also deswegen ist es auch wichtig, das Thema Wald, ne? Die abgefallenen Äste oder wie auch immer die wachsenden Äste und so. Aber dass es den Urwald, dass es den gar nicht mehr gibt. In einem Teil von Polen gibt es irgendwie noch so ein kleines Gebiet, wo so noch so ein Rest des Urwaldes ist, des europäischen. Und das andere sind, wir haben ein paar ältere Bäume, aber sonst auch in Deutschland wurde alles abgeholzt. Und danach erst, nach dieser großen Abholzung, auch im Zuge der Industrialisierung, kam das Ganze mit dem Forstwesen und dass Sachen geschützt werden und so weiter. Das ist alles auch ein neuer Trend gewesen.
Ja, interessanterweise ist dieser Trend ein paar hundert Jahre vor der Industrialisierung gestartet. Und zwar habe ich aufgeschrieben, 1750 bis 1850 war die Zeit mit dem höchsten Holzverbrauch. Und auch die Zeit, wo Naturkatastrophen, man könnte sagen, mehr stattgefunden haben. Es könnte aber auch sein, dass mehr Naturkatastrophen aufgezeichnet wurden, weil man dann plötzlich ein Bewusstsein dafür hatte. Also viele Überschwemmungen und viele Dürreperioden. Ich habe ja jetzt aus dem Ruhrgebiet, war die Ahr-Überschwemmung letztes Jahr oder, nee, vorletztes Jahr, ist schon wieder 2 Jahre her. Die wurde 1804 auch schon überschwemmt. Es ist eigentlich nur ein Bach, ne? Ja, ist ja eigentlich völlig ungefährlich, aber anscheinend
kann sie auch mal anders.
Genau. Es gibt da 1783, 1787 gab es die große Seelenflut, wird es genannt. Also da gab es überall in Deutschland relativ viel Flutkatastrophen und es hat sich daraus die Forstwissenschaft dann auch entwickelt.
Naja, und das ist ja auch die Sache, dass Holz dann in der Zeit wahrscheinlich einfach eine ganz andere Bedeutung hatte von als Baumaterial, als Heizstoff oder Holzkohle daraus zu machen. Das ist ja das, was wir jetzt manchmal oder so anderen Ländern vorwerfen, wenn die ihre Wälder für sowas abholzen. Und eigentlich haben wir halt das Gleiche gemacht. Also jetzt Madagaskar oder sowas, wenn die Leute dann da die schönen Bäume abholzen. Aber weil sie halt Holz brauchen zum Feuer machen und zum Bauen und so weiter. Wir waren da nicht anders oder unsere Vorfahren oder Teile der Vorfahren oder so.
Und sind ja eigentlich immer noch nicht anders. Warum gibt's aktuell Probleme mit Borkenkäfern? Wegen der einheitlichen Kiefernwälder, weil das ein gutes, schnell nachwachsendes Produkt ist, was dann halt in dem Fall anfällig ist.
Ja, das ist so ein zweites Thema. Das finde ich schon spannend. Bei mir gibt es schon auch diese Sehnsucht nach dem Wald oder die Sehnsucht nach dem Urwald oder wie sah das aus? Als ob man selber dann auch zu sich selber finden würde, wenn ich in diesem Wald wäre oder so. Und deswegen ist dann dieser Umschwung in diese Forstwirtschaft, dass es oft gar nicht um den Wald an sich geht, sondern dass immer ein Nutzwald ist. Also dass es eher darum geht, wie kann ich da was anbauen, was ich gut verkaufen kann? Oder auch die Erholung, es geht immer auf so ein, wie lässt sich der Wald ideal nutzen als Erholungsgebiet? Wie der Wald jetzt eigentlich sein will oder was er ist, das ist, finde ich, ist einfach oft gar nicht das Thema.
Ich sehe gerade eine schöne Parallele zur Philosophie. Das könnte man auch bei der Philosophie diese Frage stellen. Oder bei Kunst. Also alles, was im Prinzip dessen Nützlichkeit immer wieder in Frage gestellt wird. Braucht man das? Muss man da Gelder für einsetzen? Ist es denn überhaupt notwendig? Wir haben doch andere Probleme.
Aber eigentlich findet das für mich auch statt, wenn ich in den Wald gehe, dass ich aus dem normalen Nutzendenken oft selbst dann rauskomme.
Ja, es geht mir auch so. Es gibt eine sehr schöne Philosophy of Walking von einem französischen Autor. Ich weiß nicht den französischen Titel, ich habe es auf Englisch. Und er schreibt, dass man sich als Subjekt verliert beim Laufen durch den Wald. Und das ist wahrscheinlich auch das, was du meintest. Im Prinzip, du verlierst dich als Subjekt und du verlierst aber auch diese Anforderung an moderne Subjekte, nützlich zu sein. Du darfst dann einfach sein.
Ja, oder dein Sein ist in diesen Zusammenhängen nicht wichtig. Die Funktion, die du sonst im Alltag auszuführen hast oder so, das fällt weg. Oder die Bewertung, wie du als Mensch bist, in diesem anderen Zusammenhang. Und ich habe nochmal so auch darüber nachgedacht, was, finde ich, den Wald auch ausmacht. Erstmal gibt es da noch auch so eine Abzweigung, die ich ja auch spannend finde. Da nennt sich, glaube ich, die Paradoxie des Haufens. Ab wann ist ein Wald überhaupt ein Wald? Ne? Das ist auch so die Frage. Aber der Wald selber, finde ich, ist in dem Sinne wirklich ein eigener Bereich. Man sagt ja auch Walddach. Und ich finde, es ist wirklich wie ein eigener Himmel. Man tritt eigentlich wirklich oft in so eine andere Welt hinein. Also vom, dass oft ja auch ein anderes Klima da herrscht. Du hast andere Gerüche und die Geräusche sind anders. Und
der Boden ist anders.
Der Boden ist anders. Aber ich finde auch, dass auch diese Blätter und die Bewegung in sich was haben von auch diese Wirkung, die das Meer haben kann, wenn es unregelmäßige Bewegungen gibt, die ihn auf irgendeine Weise beruhigen, so wie das Feuer. Und ich glaube, da sind so viele verschiedene Dinge. Und das Licht, was dann ja oft auch verschieden flirrt und flimmert und so. Das ist so die romantische Momente. So. Ich kann mich auch erinnern, dass ich als Kind meine Oma, die hatte ein Wochenendhaus und war so ein altes Bahnwärterhaus und das war genau an der Bahn, am Wald. Und manchmal wurde ich dann an die Straße oben gebracht und musste alleine durch den Wald zu diesem Haus gehen. Und das war wirklich, da war der Wald unheimlich, aber auch die Dunkelheit, es kam beides zusammen. Aber es ist auch mit diesem Durchschauen durch den Wald, diese Stämme, und hinter jedem Stamm könnte jemand stehen oder sich wieder verstecken. Man hat keine Übersicht, so wie beim Feld oder sowas. Ja, da habe ich das auch erlebt, einfach die Unheimlichkeit des Waldes. Ich war froh, wenn ich dann durch war, meistens irgendwie gepfiffen oder gesungen, um mir Mut zu machen.
Ich musste gerade an Bahnwärter Thiele denken. Entschuldigung, deswegen habe ich geschmunzelt.
Das vom Namen stimmt das auch, ja, ja.
Tatsächlich habe ich das auch erlebt, aber das hat bei mir einen anderen Hintergrund. Und zwar, es gab Ferienspiele und dann gibt es dieses Zeltlager, wo man als Kinder dann übernachtet und man dann die berühmten Nachtwanderungen macht. Pädagogisch würde man heute sagen, das geht gar nicht, weil das gewisse Trauma da bei mir verursacht hat. Die Betreuer haben immer große Aktionen gemacht in diesem Wald, bis dahin, dass sie ein UFO aufgebaut haben und irgendein auf Stelzen laufendes Marsmännchen dann da rumgelaufen ist oder ein gruseliges Telefon, was da mitten im Wald stand. Das, was mich, traumatisiert ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber was mir tatsächlich sehr Angst gemacht hat, war, dass ich einen Sarg öffnen musste. Ich war ein bisschen vorlaut als Kind, habe immer Witzchen gemacht und ich musste dann einen Sarg öffnen, der mitten im Wald stand mit Kerzen drumherum.
Das ist aber auch schon sehr gruselig.
Das ist extrem gruselig. Aber auch total schräg, weil ich mal öffne diesen Sarg und da war nichts drin. Ein Zettel mit einem komischen Spruch, den ich jetzt nicht wiedergebe, weil der rassistisch war. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Auf jeden Fall führte das dazu, dass ich nicht mehr nachts durch den dunklen Wald gehen konnte. Deswegen, ich kann mich da super gut anschließen. Bis irgendwann mal, wo ich mit 20 mit Freunden von mir, die keine Angst vorm Wald hatten, durch den Wald gelaufen ist und denen aber auch gesagt hat, so, ich habe da extrem Angst und das aber beruhigend war, mit denen zu laufen durch diesen Wald und das sehr heilsam da war, weil es einfach Momente gibt, wo, nachdem ich diese Angst überwunden habe, wir schweigend durch diesen Wald gelaufen sind und man wirklich ähnlich wie tagsüber plötzlich eine ganz andere Wahrnehmung hatte für diese Umgebung. Was übrigens wieder zum Nietzsche passt, weil ich hatte gelesen, als er vorhatte, mit einem Freund von ihm diesen Waldwanderweg zu gehen, wurde ihm gesagt, er solle aufpassen, das wäre ein Räuberwald. Das wäre sehr gefährlich für einen jungen Studenten.
Das ist ja aber auch nochmal spannend. In dem modernen Wald wäre das wahrscheinlich gar nicht mehr möglich von der Überwachung oder so. Also es gab ja mal diese Kuh, ne, in Deutschland, die doch irgendwie abgehauen ist und eine Weile durch die Wälder gezogen ist. Also von so einem Bauern. So, ne? Die hat also ein bisschen so ein wildes Waldleben geführt, aber tauchte dann irgendwann wieder auf. Ne? Also, aber sonst, glaube ich, ist diese letzten Geheimnisse oder diese Orte, wo man nicht mehr hinkommt, das gibt es kaum noch, denke ich. Also das wird das im Notfall mit der Drohne überwacht oder überall gibt es Wege, also von Zeiten, wo vielleicht Teile des Waldes gar nicht zugänglich waren. Das haben wir ja so gar nicht in Deutschland. Deswegen bin ich immer fasziniert auch, das ist jetzt nicht Deutschland, aber mit dem jetzt ganz anderes Thema, der Regenwald, dieser ganze Amazonas und der noch so Geheimnisse in sich birgt.
Entschuldigung, dass ich wieder über Dänemark spreche. Warum ich in Dänemark gerne wandere, ist tatsächlich, dass nicht alle Wege gemacht sind. Also es gibt dann mittlere Wanderwege schon, wo man irgendwann plötzlich im triefenden Matsch landet, wenn es ein bisschen geregnet hat vorher. Oder wo vielleicht der Weg verwachsen ist und du deinen Weg suchen musst. Das habe ich in Deutschland tatsächlich noch nie in einem Waldwanderweg so erlebt. Das ist interessant.
Aber weil du ja auch bei Nietzsche warst, ich hatte auch noch ein Nietzsche-Zitat mir notiert, auch mit der Dunkelheit, in dem er sagt, wohl bin ich ein Wald und eine Nacht dunkler Bäume. Doch wer sich vor meinem Dunkeln nicht scheut, der findet auch Rosenhänge unter meinen Zypressen. Das spielt er so ein bisschen auch wahrscheinlich damit, ne, dass er so sagt. So.
Ja, mit den Widersprüchen.
Oder ich bin ein Wald in der Nacht.
Das ist sehr verrätselt. Aber auch schön.
Ja, oder ich musste auch nochmal bei dieser ganzen, wo ich mich ein bisschen diesem Waldthema bewegt habe, dass es ja auch einen sozialen Aspekt gibt, wer durfte sich überhaupt aufhalten im Wald oder wer durfte Holz sammeln oder so. Ich habe neulich noch mit jemandem gesprochen und da war es auch, dass sie hier in Hamburg im Niendorfer Gehege zur NS-Zeit ins Gefängnis für eine Nacht kam, weil sie halt dort Holz gesammelt hatten. Das ist ja auch so ein Thema von, der Wald ist da und er gehört aber irgendwie jemanden und dann darf man da was machen oder nicht. Oder selbst die Bäume gehören auch jemanden und die Tiere, die dort gelebt hatten, haben früher eine größere Bedeutung, sich davon zu ernähren.
Ich habe mich intensiver mit dem Spiel Pentiment beschäftigt. Das spielt im Mittelalter in Bayern. Das spielt in so einem fiktiven Dorf Tassing. Und der Wald, es ist nicht erlaubt, Holz dort zu sammeln oder Ressourcen zu sammeln allgemein. Was interessant ist, dass quasi die Nazizeit diese Lehnswesen-Hierarchie quasi weiterführt.
Ja, aber es sind ja aber auch Sachen, die immer noch gelten. Ne? Also es gibt ja immer noch Regeln, also auch als Waldbesitzer oder wo du als Wald bist oder in Deutschland darfst du auch nicht im Wald übernachten. Das ist verboten. Also ich glaube, in anderen nordischen Ländern geht das schon. Du darfst nur, glaube ich, bestimmte Sachen dann nicht machen. Aber an sich darfst du eine Nacht wohl so übernachten, dass du nicht da ewig ansässig wirst. Aber das finde ich schon so Merkwürdigkeiten eigentlich.
Ja, in nordischen Ländern gibt es sogar kleine Aufbauten. Du musst nicht mal ein Zelt haben. So wie bei uns die Grillhütten, gibt es dann so Hütten, wo man sich dann einfach schlafen legen kann, wenn man unterm Sternenhimmel schlafen kann. Das ist weniger gastfreundlich, das stimmt. Und eigentlich auch traurig. Ich bin ja gerade in Regensburg und da gibt es diesen berühmten Wald von Thurn und Taxis. Ich war da noch nicht durchgelaufen. Der ist im Besitz der Gräfin Thurn und Taxis. Und der soll sehr urwaldähnlich sein, weil die den nicht forstwirtschaftlich betreiben, sondern zum Jagen. Da darf man durchwandern. Wenn die da jagen, hätte ich ein bisschen Angst, dann irgendwie. Also ich würde es wahrscheinlich trotzdem mal ausprobieren. Ich mach mal Fotos, wenn ich da bin. Und dann kannst du ja mal sagen, ob du empfindest. Oder du besuchst mich mal und wir laufen zusammen durch diesen Wald und du kannst dann mal gucken, ist das wirklich ein Urwald? Ich glaube ja nicht, dass es überhaupt noch möglich ist, sowas wie einen natürlichen Urwald.
Ja, oder wir müssten nach Polen dann fahren.
In Polen gibt es die?
In Polen soll es noch so einen Rest-Urwald geben, auch mit Auerochsen. Ich weiß nicht, ob die nachgezüchtet wurden oder irgendeiner Form jedenfalls von diesem Wiesent oder Rind oder sowas, was es dort gegeben hat, auch in früheren Zeiten.
Die leben im Wald?
Ja, teilweise, und die schaffen auch wieder Lichtung. Ich hatte auch gelesen, dass man erst dachte, Europa wäre ganz ein riesiger Urwald gewesen, aber jetzt geht man wieder davon aus, dass es auch wieder viele Lichtungen gab durch die Tiere und so weiter, die viel weggefressen haben und so. Ne? Aber so alte Bäume oder große Bäume haben auf mich schon, ich kann das verstehen, dass so, jetzt wenn wir dann, inwieweit jetzt die Germanen die Deutschen sind oder Teile des Deutschen, dass es früher heilige Bäume gab, die verehrt wurden oder zu so Plätzen wurden. Also ich war auch in Amerika, bei den Redwoods, und das sind ja riesige Bäume, die teilweise 3000 Jahre alt werden. Und das ist schon beeindruckend, wenn da so ein Baum steht, der wie so ein riesiges Haus ist. Ich fand auch interessant, ich habe da eine Erklärung gelesen und da stand dann, dass der Baum gar nicht so als Pflanze oder Baum, oder da hieß es dann Organismus. Und ich finde, das ist eigentlich schön, dass man sagt, es ist ein Organismus.
Bäume laufen auch, also wandern, die bewegen sich.
Jetzt geht's aber los.
Ja,
jetzt sind wir bei Herr der Ringe, Tom Bombadil,
ja,
die
nee,
Ents.
Natürlich nicht so.
Wo sind die Entfrauen?
Die Ents würde ich tatsächlich als eine Metapher auf oder eine biologische Tatsache übertragen, aber es ist eine andere Form von Zeitlichkeit, in der sich diese Bäume bewegen. Aber es gibt tatsächlich, ich gucke gerade noch mal.
Aber wenn du da ja noch schaust, ist unter den Sachen ja von diesem Organismen oder dass Bäume ja auch miteinander kommunizieren können.
Ja, nicht einzeln, sondern als Wald sich bewegen können. Also es gibt ein Buch, Die Reisen der Bäume. Ich kenne das Buch nicht. Es gibt ein anderes Buch, das kurz zitiert, wo es um Naturbewegungen gibt, die wir Menschen manchmal gar nicht wahrnehmen können, weil die nochmal eine andere Zeitlichkeit haben.
Du meinst dann eher in 1000 Jahren, oder?
Ich habe das eher über meine Partnerin, die das gelesen hat in einem Urlaub und mir davon erzählt hat. Und es geht eigentlich um Zeitlichkeit von Lebewesen, die anders ist als die von Menschen. Ich glaube, es geht primär um das Altern von Quallen. Der Autor geht dann auf die Bäume. Ich bin mir aber jetzt gerade nicht sicher, ob ich da was vertausche. Vielleicht war es auch einfach. Aber auf jeden Fall, dieses Buch, Das Reißen der Bäume, geht auf die Biologie ein und sagt, Bäume bewegen sich. Und es gab tatsächlich auch Versuche, die gemacht wurden, wo festgestellt wurde, dass die in ihrer Bewegung natürlich wesentlich langsamer sind als wir Menschen oder als alle möglichen Tiere. Aber dass es sogar nicht nur eine Bewegung Richtung Wasser gibt, sondern auch eine Reisebewegung hin und zurück. Also eine Regelmäßigkeit, wie es Zugvögel haben. Das ist wahnsinnig interessant. Weil wir können es natürlich nicht wahrnehmen.
Wie wird es dann festgestellt?
Über Protokolle. Und man kann es bei sehr weitläufigen Zeitrafferaufnahmen sehen.
Aber wird dann der einzelne Baum genommen oder die Baumfamilie? Dass man also sagt, der einzelne Baum, jetzt die Buche, geht ja nicht einmal in die Ostsee und kommt dann zurück. Und
nee, es sind tatsächlich Gruppen.
Ja.
Aber da ist die Frage, begreift man den einzelnen Baum als Organismus?
Ja.
Oder nicht doch dann lieber den Wald oder das Wäldchen? Je nachdem, wie man die Menge jetzt definieren möchte. Aber es sind tatsächlich eher die Gruppen und es gibt jetzt nicht sowas, die einzelne Buche sagt, so, ich möchte jetzt nicht mit euch mitgehen, ich gehe woanders hin.
Naja, also vielleicht gibt es so Bergeremitenbäume, die dann einfach so, ich bleib jetzt hier an diesem Felsen, die nerven mich alle, ich bin einfach so ein alleinstehendes Kiefern.
Manchmal sieht man ja so einzelne Bäume, die vom Wald unabhängig da stehen. Ne? Ich frage mich dann immer, haben sie das bewusst entschieden oder hat sie jemand da hingepflanzt?
Ja, wie dieser Robin Hood-Baum. Da wurde doch Ich glaube, das ist ein berühmter Baum, der jetzt gefällt wurde von den zwei Leuten, die sie da festgenommen haben. Der war so in so einer Lenke und war so ein einzelner Baum. Der ist jetzt weg. Und sie haben zwei Verdächtige, die aber sagen, aber sie sind jetzt, haben das so umzäunt und haben jetzt die Hoffnung, dass aus so Seitentrieben der Baum doch noch da ist. Aber das ist so ein bisschen auch, was du sagst, ja, wie kommt das dahin? Wie kommen die da, ist es dorthin gepflanzt oder hat Eichhörnchen sind ja auch viel sozusagen, die Baumpflanzer, also hat sich da ein ganz ausgefallenes Versteck sich ausgedacht?
Also die Frage ist ja, ich glaube, wir müssen...
Es ufert aus.
Nee, ja, das ist ja auch unser...
Das Konzept. Das auch unser. Aber mit dem Deutschen und der Wald, da könnte man schon noch mal ein bisschen...
Ja. Da hatte ich jetzt gedacht, jetzt müssen wir zum Ernsten kommen.
Ja.
Also wir haben einerseits den Kontrast zur Industrialisierung.
Ja, und ich würde noch einen Ausspruch sagen vielleicht. Varus, wo sind meine Legionen?
Darauf wollte ich jetzt hinaus. Der andere Punkt ist nämlich die komische Varusschlacht im Teutoburger Wald. Ich war jetzt irritiert, weil ich erst 9. Jahrhundert nach Christus gelesen habe und dann dachte ich so, hä, das kann doch gar nicht sein, da war doch schon Frühmittelalter. Aber Quatsch, 9 nach Christus war die Varusschlacht im Teutoburger Wald. Und was aber interessant ist, also es wird ja immer sehr viel auf diese Schlacht verwiesen und das ist der Ursprung des Deutschen oder der Teutonen. Es gibt keine Berichte von Seiten der Germanen, wie diese Schlacht stattgefunden hat. Und die Germanen waren auch keine einheitliche Gruppierung oder kein einheitlicher Volksstamm. Die haben sich auch ziemlich zerstritten, auch nach der Varusschlacht. Die komplette Sichtweise zu dieser Schlacht kommt ausschließlich von römischer Seite. Komplette historische Berichterstattung.
Ja, ist denn, es wurde ja auch lange gestritten, wo sie überhaupt stattgefunden hat, weil sich natürlich auch jeder Stadt oder jedes Gebiet damit brüsten möchte, dass es bei ihnen passiert ist. Aber so ganz klar ist das alles nicht. Aber trotzdem ist dieser Mythos, und das ist die Frage, was dann ja später auch von den Nazis aufgenommen wurde, aber zu sagen, gegen dieses Feindbild, dieses perfekt organisierte Italien mit diesen Armeen, wo es alles vorgeschrieben ist und wahnsinnig erfolgreich und durchtrainiert, alles auf ihre Weise. Und dann kommt ja der Waldmensch mit seinen raffinierten, urwüchsigen Ideen oder Tücken und springt von oben auf sie hinab oder zerstört diese Ordnung oder dieses Chaos und das hat eine eigene Ursprungskraft.
Und der böse Skeptiker in mir fragt dann, wie kann man eine solche ursprüngliche Chaoskraft verherrlichen und gleichzeitig selbst eine Ordnungskraft zelebrieren? Das ist doch paradox. Ja, aber da haben wir die Stereotypen. Dichter Wald, Feuchtigkeit, was du vorhin auch gesagt hast, was man ja auch am Wald mag. Wenn wir als Städter in den Wald gehen und unser Selbst vielleicht verlieren, dass es moorig ist, dass es gut riecht. Dann haben wir die Nazi-Propaganda der Pseudo-Einheitlichkeit des Waldes als unseren Ursprung.
Ja, ich hatte auch so nochmal nachgeschaut, es gab auch einen NS-Film, der hieß Ewiger Wald. Das wurde über 2 Jahre gedreht mit 10 Kameramännern und da wurde halt versucht, der Bogen zu schließen. Hier Station der deutschen Waldgeschichte von der Steinzeit bis zur NS-Herrschaft. Also das in diesem Film, ich habe mir selber nicht angeguckt, aber... Ja, dass man da versucht, so einen sinnigen Bogen zu schließen, eine eigene Geschichte, wohin das geführt hat. Aber man kann es natürlich auch, wenn man sagt, ja, das ist Skeptiker oder das ist Paradox, man kann es natürlich auch zusammenfügen und dann sagen, wir haben jetzt beides. Wir haben die Ordnung und die ursprüngliche Kraft.
Der Herrlichkeit in Ewigkeit.
Ja, oder der Wald, ja, oder mein Opa hatte auch irgendwie so ein Gedicht mit der Wald als Kathedrale, sodass dann der Wald, wie es in die Kirche gehen war.
Da wäre wieder die Frage, inwiefern sind das Germanen? Dann haben wir die Druiden bei Asterix, die sich ja immer im Kanutenwald treffen. Dieser Wald ist ja auch ein sehr wichtiger einheitlicher Wald, Rückzugsort.
Na, oder diese Misteln, die dann da wachsen, dass es also auch Heilkräuter gibt oder spezielle Pflanzen, die geheime Kräfte haben. Gibt ja zahllos, also auch wenn man da von den Assoziationen, Robin Hood ist ja auch im Wald zurückgezogen und bei Schiller die Räuber, der Rückzugsort ist auch der Wald.
Diese Nazi-Stereotypen haben ja den Begriff Blut- und Boden-Ideologie. Allein das ist schon paradox, weil die eigentlich ja nicht unbedingt den Wald idealisiert, sondern das Bäuerische. Und das Bäuerische hat ja mit dem Wald gar nicht so viel zu tun. Und das Bäuerische wird als die Wurzel des Seins quasi verstanden, also nicht nomadisch, nicht rumreisend. Und dann befinden wir uns eigentlich schon im Antisemitismus, weil welches Volk reist rum? Das jüdische Volk. Und das germanische Volk als Kontrast reißt nicht.
Ja, aber das ist irgendwie auch beliebt, dieses Thema, das Bäuerliche zu nehmen als den Ursprung. Und weil du das auch nochmal sagtest mit dem Wald, es wurde ja dann eigentlich nur benutzt, wenn es ihnen auch nützlich war. Also wenn die Autobahn gebaut werden musste, dann musste der Wald aber auch weichen, ohne Wenn und Aber. Also es ist ja nicht dem Wald Raum geben. Und dann, glaube ich, musste man noch ein bisschen betonen, dieses Thema von der Deutsche und die Eiche. Als der Baum und als Vergleich, wie ein Mensch sein sollte. Diese Stärke eines Baumes und eine Gradlinigkeit und so.
Ja, da sind wir wieder beim Widerspruch. Dann hat man diese Stahlwerke, die Panzer herstellen. Ja. Was brauchen die? Kohle.
Ja.
Was braucht man, um Kohle abzubauen? Man muss Wälder abholzen. Weiß ich nicht.
Ja, oder wenn man jetzt noch absurder wird, wäre es ja auch so, hätte man die anderen Länder nicht angreifen dürfen, um die Wälder zu schützen. Das ist jetzt ein sehr weit geholte These.
Also du meinst nicht angreifen?
Ja, also
ja.
Vergeht man sich nicht wieder an dem Wald selber oder so?
Ja, vor allem, weil der Wald ja keine Grenze hat. Jetzt nehmen wir mal pauschal den bayerischen Wald. Wo hört das Deutschsein auf? Oder der Schwarzwald? Ab wann hört denn dieser Wald auf? Inwiefern ist das ein rein deutscher Wald? Das ist ja letztendlich einfach auch nur eine Definition. Es ist genauso ein französischer Wald, wie es ein Schweizer Wald oder ein österreichischer Wald. Ja, oder Richtung Polen. Du hattest Polen vorhin erwähnt.
Na, es wird vielleicht dann einfach Grenzen eher von geologisch oder von den Umständen geben. Also wenn dann irgendwann das Meer kommt oder Höhen, wo bestimmte Bäume nicht mehr wachsen können, wo Grenzen auf die Weise entstehen von einem Wald, die aber nichts mit politischen Grenzen zu tun haben. Und es verändert sich ja jetzt auch. Ist ja auch immer wieder Thema invasive Arten oder sowas. Oder wenn der Klimawandel, wenn jetzt andere Bäume wachsen und manche nicht wachsen können, soll man dagegen vorgehen? Muss man Sachen schützen? Schwierige Themen.
Möchte man den Wolf wieder im deutschen Wald haben?
Ja, ich meine, im Yosemite Park war es so, dass die Wölfe da gezielt wieder angesiedelt haben. Und das hat dazu geführt, dass die Hirsche dort und Rehe weniger die Bäume abfressen, weil es auf einmal wieder Feinde gab. Sie konnten also nicht alles in Ruhe aufessen, sondern da kamen die Wölfe vorbei und dann musste man sich wieder verpieseln. So. Also dieses Gleichgewicht da auch wieder gibt und wo der Mensch ja ständig eingreift und dann irgendwas machen muss. Wenn der Wolf dann nicht da ist, weil du sagst, auch mit den Bauern, dann kann es sein, dass es zu viele Rehe gibt oder dich der Bauer beschwert, hör mal, die Wildschweine haben mir das ganze Feld umgegraben. Dann geht das los mit dem Korrigieren müssen.
Ich glaube auch, den ungebändigten Wald gibt's nicht. Und der würde auch einer Blut- und Boden-Ideologie entgegensprechen eigentlich. Um zum Wolf nochmal zu kommen. Ich habe mich tatsächlich mit meinen Eltern darüber sehr gestritten, weil da im Umfeld viele Jäger sind, die natürlich den Wolf nicht leiden können. Weiß nicht, ob es vielleicht deswegen ist, weil die weniger wild schießen können. Und man hat dann immer die Bilder von Wölfen, die die Schafe reißen. Und das ist aber interessant, weil die ersten Wölfe in Deutschland, da hatte ich eine Doku gesehen, sind auf einem Militärgelände aufgewachsen. Das heißt, die sind in einem quasi unberührbaren Wald, weil nicht forstwirtschaftlich bearbeitet, aufgewachsen, aber nicht unabhängig von Menschen, die dort sind oder Panzern oder was weiß ich, die da rumfahren. Was dann dazu geführt hat, dass die Wölfe mutiger wurden und auch die Nachkommen letztendlich. Und da gab es dann einige, die dann eben frecher waren und die das quasi sozialisiert bekommen haben im Sinne von, wenn ich so ein Auto anhalte, kriege ich Fressen. Und dann haben wir natürlich dann die Schafhirten, die natürlich sich darüber aufregen, dass der Wolf eine Bedrohung ist. Und dann ist der Wolf erstmal das Böse. Der Wolf muss ja eh erstmal damit klarkommen, dass er in einer Gegend wohnt in Deutschland, also wo es wahnsinnig wenig Orte gibt, die nicht von Menschen besiedelt sind. Gibt es ja kaum.
Und ich glaube, so im Vergleich zu früher, die Jagd wahrscheinlich oft auch viel komplizierter war mit den Tieren, die die Wölfe jagen mussten. Und dann froh war, wenn sie da irgendwie ein schwächeres Tier oder Jungtier oder ein verletztes Tier erwischten. Und jetzt hat man auf einmal so Zustände, da ist auf einmal so ein Gebiet voll mit so ein bisschen braven Tierchen, die da einfach rumstehen, die man einfach wegsnacken kann. Also ich glaube, das ist auch schwer im Vergleich zu den, das ist wieder andere Bedingungen, die jetzt herrschen. Aber da ist dann immer die Frage, warum wir bei vielen Sachen, warum man sich da nicht verständigt mit Leuten, die schon länger mit dem Wolf zusammenleben. Also das gibt es ja in Spanien und das ist dann oft einfach so, dass sie haben dann 2, 3 größere spezielle Hunde, die beschützen dann die Herde. Auch dass dieser Umgangs, diese Phasen irgendwie Anpassung von beiden Seiten erfordern und nicht so einfach, dass der erste Weg einfach nur ist, ja, abschießen. Weil man natürlich, wenn man jetzt selber dann da ist und hätte jetzt kleine Kinder, kann man das, finde ich, schon nochmal eine andere Angst verstehen, wo man sagt, ich habe aber Angst um mein Kind.
Ja klar, wenn dann die Wölfe in dem Sinne so dreist sind, dass sie quasi keine Scheu mehr haben und nicht einfach verschwinden. Absolut, kann ich nachvollziehen, dass Menschen, die dann mit ihrem Kind in den Wald gehen, da Sorgen bekommen.
Ein Übersprung wäre jetzt, wenn wir schon beim Deutsch und der Wald, wäre dann ja schon der Schäferhund auch wieder als das domestizierte Tier des aus der NS-Zeit, der gefürchtete Schäferhund, wo man das Wilde undressiert hat und er aber ihm gehorcht.
Ja, haben wir wieder diese Paradoxie von Ordnung und Natürlichkeit. Wir akzeptieren die Natürlichkeit, aber nur unter unseren Bedingungen.
Ja, und auch unter absolutem Gehorsam.
Ja, also das geht ja so weit, dass immer behauptet wird, es gäbe eine hierarchische Ordnung bei Wölfen. Das Alpha-Tier ist ja auch im Business und so weiter auch ein beliebter. Wir müssen ein Alpha-Tier sein, man muss sich durchsetzen. Sehr, sehr patriarchaler Gedanke. Und dann stellt man plötzlich fest, wenn man mal eine andere Brille aufsetzt, oh, das ist ein Familienverband. Und es ist egal, wer da gerade Anführer ist. Das sind die Ältesten und es kann ein Weibchen oder ein Männchen sein. Die Person, sage ich schon. Ja. Das Wesen, was am ältesten ist, an dem orientieren sich dann alle.
Das fand ich auch spannend, dieses Thema natürliche Ordnung oder wo so ein Wunsch ist, vielleicht zu sagen, es gäbe was Natürliches oder es gibt was Natürliches, Deutsches und so weiter. Das ist, steckt, finde ich, der Mensch manchmal so dahinter. Was aber, wenn man sich das genau anschaut, eigentlich total verschwimmt. Und auch mit den Tieren, wenn du sagst, wie die miteinander leben. Ich hatte mal eine Affenforscherin und da gibt es auch die verschiedensten Arten, wie Primaten zusammenleben. Es gibt nicht das eine Gesellschaftsmodell, der Deutsche oder diese eine Rasse, auch der Rassebegriff. Es gibt etwas, was aus dem anderen hervorsticht und deswegen auch einen Anspruch hat zu herrschen, von Natur aus.
Ich glaube, das ist interessant, weil das passt sehr gut zum Wald, die Frage der Einheitlichkeit. Also inwiefern muss etwas einheitlich sein und darf nicht in Anführungsstrichen verunreinigt werden durch etwas anderes. Das ist ja fast grundlegend platonisch. Ich denke da jetzt an die Politeia von Platon. Ich lese die tatsächlich, das hatte ich ja das letzte Mal gesagt, immer eher ironisch, weil ich glaube, dass Platon da mehr Humor hatte, als man ihm zutraut. Wenn man sie aber ernst nimmt, ist es ja so, dass das Ideal ist, diese absolute Ordnung mit den Philosophenherrschern. Ich glaube aber, die funktioniert gar nicht.
Auch alleine finde ich, wenn Leute so ein Modell machen und zufällig gehören sie dann zu denen, die dann das Sagen haben in dem System, schon sehr verdächtig an.
Ja, absolut, ne? Absolut.
So. Ja. Obwohl es durchaus interessante Dinge dabei gibt. Ne? Es ist nicht, finde ich, nicht nur Quatsch oder so, aber manches ist schon sehr. Aber wenn du sagst, es gibt einen Humor dabei bei dieser Ordnung, sonst ist es ja schon sehr unheimlich, dieses System, was er da aufmacht. Aber ich möchte jetzt einfach nochmal einwerfen, ein kleines Gedicht, was von Nazım Hikmet, einem türkischen Dichter. Leben wie ein Baum, einzeln und frei, und brüderlich wie ein Wald. Das ist unsere Sehnsucht.
Das ist schön. Und akzeptiert die Paradoxie.
Ja.
Wollen wir zu Heidegger weitergehen?
Ja. Sollen wir auch mit Heidegger? Ne? Also wir, das ist, wir sind uns ja, Heidegger war ein Nazi.
Ja,
das
da sind wir uns einig.
Da kann man sich, gibt es keine Zweifel dran.
Liebe Heidegger-Enthusiastinnen,
ja.
Wenn ihr Hassmails schreiben wollt, schreibt sie bitte an mich, nicht an Mirko, weil ich kann das auch beweisen und belegen. Ich glaube, also wer das tatsächlich nicht mehr akzeptiert, der oder die hat eigentlich auch in der Philosophie nichts mehr zu suchen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, und das Schwierige ist ja, finde ich, für mich dann trotzdem zu sagen, er hat trotzdem ein paar gute Sachen gesagt oder Treffendes. So, ne? Das finde ich ist schwer zu verknusen.
Sagen wir so, das muss sich ja nicht widersprechen. Ist ja ähnlich wie Hannah Arendt dann auch zu, das ist jetzt ein Sprung, aber im Prinzip diese.
Naja, du kommst auf den Sprung, weil die ja mal ein Verhältnis hatten.
Weil die ein Verhältnis hatten und Heidegger hat sich ja mit kritischen Menschen auch umgeben. Also Hannah Arendt und ich meine, Celan hat ihn in seiner komischen Waldhütte auch besucht, war da auch drin und das sind jüdische Denkerinnen.
Aber er muss ja auch mit Jaspers, muss er auch so was zu tun gehabt haben.
Die waren ja auch gut befreundet bis zur Nazi-Zeit. Aber vom Hintergrund her, weil wir von Blut- und Boden-Ideologie kamen. Aber es gibt ein Buch von Anna Bramville, das ist auch stark kritisiert worden, weil das vielleicht auch Dinge zu sehr vereinfacht. Das heißt Blood and Soil, wo sie sagt, dass dieser Gedanke das ökologische Denken des 20. Jahrhunderts geprägt hat. Im Sinne von, es gibt einen grünen Flügel der NSDAP. Das ist stark kritisiert worden und das kann man auch widerlegen. Wir haben ja über die Paradoxie schon gesprochen. Ich glaube tatsächlich, die Nazis benutzen Mythologien, ohne ihren denkerischen Gehalt oder ihre Paradoxie wirklich zu verstehen. Das ist so ein Punkt, der bei Heidegger interessant ist und wo er ja auch ganz viele linke französische Denker auch wahnsinnig beeinflusst hat, bis heute.
Japan vor allen Dingen, ne? Das ist in Japan sehr, sehr viel gelesener Philosoph.
Ah, da kennst du dich besser aus. Okay.
Ja, aber und manchmal sind es ja aber auch seine Begriffsschöpfungen, die Leute ja auch ganz nervig finden können. Warum denkt er sich ständig neue Begriffe aus? Und manches finde ich aber auch sehr treffend einfach. Der Begriff der Geworfenheit. Und heute würde man das sagen, Disposition oder wie nennt man sozialkritisch? In welchem Kontext man aufwächst oder in welcher Sozialisation?
Milieu.
Es gibt dann moderne Begriffe, aber die in diesem Wort der Geworfenheit, wo er sagt, ja, wir werden in so ein System hineingeworfen, also dieses Bildliche darin, und sind dann jetzt, wie ich jetzt in diesem Deutschland, in Hamburg, in meiner Familie, in diesen Kulturraum hineingeworfen, ohne mein eigenes Zutun. Und muss mich dann da so zurechtfinden, seine Hütte oder mit den Menschen da vor Ort zu sein und seine Bilder aus dieser Natur zu nehmen, ermöglicht, finde ich, manchmal auch ein Neudenken oder auch ein, die Sachen anders zu erfassen. Also ich meine, er hatte ja auch was von Erkenntnis zu sagen als Lichtung. Und das ist ja dann auch wegen diesem Wald oder dieses, aber dieses Gefühl von, aha, es kommt auf einmal so ein Licht und es ist aber nicht klar umrissen, sondern diffus und trotzdem scheint da was sichtbar zu werden.
Ja, oder auch die Frage der Bodenständigkeit des Denkens. Heidegger spricht immer von Verwurzelung. Die Frage ist aber, was bedeutet das? Und pauschal gesagt geht es ja um Heimat und um Unheimlichkeit. Und die Heimat ist eine Form der Verwurzelung in diesem Kontext, Familie beispielsweise oder in Hamburg verwurzelt. Ich führe ja eher ein nomadisches Leben, würde ich sagen. Fühlst du dich in Hamburg verwurzelt?
Zum Teil schon, aber ich habe ja auch ganz viele andere Familieneinflüsse. Mein Opa ist in Lettland geboren und mein einer Opa, mein anderer Opa im Sauerland, meine andere Oma ist in Norddeutschland weiter oben geboren, meine andere Oma in Hessen und meine Mutter wiederum, weil sie dann ausgewandert sind, der andere Teil meiner Großeltern nach Australien und sie ist dann aufgewachsen in Australien. Und auf jeden Fall bin ich auf eine gewisse Weise schon Hamburger, aber da sind ganz viele andere Strömungen noch mit dabei.
Das bestätigt eigentlich das, was ich auch denke, im Sinne von so dieses ideale Bedürfnis von einer einheitlichen Wurzel geht gar nicht. Also dieses Bild von der hier verwurzelten Eiche, die sich nicht mehr wegbewegt, funktioniert weder auf der biologischen Ebene, wir hatten ja über Wanderbewegungen von Bäumen gesprochen, als auch auf der aus unserer Perspektive genealogischen Ebene, familiären Ebene oder unsere eigene Verwurzelung ist viel heterogener, als es immer behauptet wird. Ich glaube, das macht einfach auch die Qualität von Menschsein aus, unterschiedliche kulturelle Einflüsse zu haben, die ja auch eine Besonderheit haben. Also mein Opa beispielsweise kommt aus Böhmen, meine Oma ist in Nordhessen geboren. Ich könnte von mir aus und will das auch gar nicht davon sprechen, dass ich ein verwurzelter Deutscher bin. Und ich glaube, das kann niemand. Nicht mal Adelsstämme, die durch Inzucht sich quasi in sich selbst reproduziert haben, können das, weil auch die Adelsstämme ja wahnsinnig weite Flächen eingenommen haben.
Naja, oder dass gewisse nomadische Bewegungen es immer gegeben hat. Und manchmal vielleicht auch erzwungen durchs Klima oder durch Nahrung. Mir fiel nur ein, wenn man jetzt den Wald nimmt, der ist zwar jetzt meistens an einem Ort fest, außer wenn sie auf diese Wanderung gehen über die tausend von Jahren, aber letztendlich ist er auch ständig im Austausch mit der Fremde. Also jetzt von der Luft oder von dem Wasser, was ja auch nicht alles in einem kleinen Kreislauf sich stattfindet, sondern das reißt ja auch durch die Gegend oder ist ein Wasser, wo uns woanders vielleicht aufgestiegen ist in den Himmel oder wenn dann irgendwelche Vögel da von ihrer Wanderung vorbeikommen, bringen sie ja auch immer was mit an Zeugs oder an Nahrung. Ein Austausch mit der ganzen Welt findet da statt.
Könnte vielleicht sagen, dass in dieser Blut- und Boden-Ideologie Natur in dem Sinne idealisiert wird, dass es eine Einheitlichkeit darstellt, die aber so überhaupt nicht gegeben ist. Weder genetisch noch kulturell noch biologisch, weil sich Systeme verändern, Organismen verändern, Menschen verändern, Kulturen verändern.
Ich finde, das Spannende dabei ist ja auch, dass die USA das nicht machen kann. Also die USA können es nicht, weil sie noch gar nicht lange da zusammenleben und weil es ein völlig zusammengewürfelter Haufen letztlich ist. Die können gar nicht sagen, Blut da muss es über eine Idee laufen, des Zusammenseins. Das finde ich schon ein Kontrast. Und ich glaube, wenn sie mit dem Blut anfangen, wer so mit den Native Americans, wem gehört dann das Land, kämen sie in Schwierigkeiten, was das angeht. Das finde ich schon nochmal spannend, dass man irgendwie aus der Grundlage dann auch sich was zusammenbacken muss, kulturell.
Was bedeutet America First? Vor allem, wenn man überlegt, Amerika ist ja nicht nur die USA, Amerika ist auch Mexiko. Und der Mexikaner oder die Mexikanerin, die die Grenze überschreitet, ist die dann keine Amerikanerin? Na gut, da lehne ich mich zu sehr aus dem Fenster, weil ich da zu wenig historisches Wissen habe. Also es gab einen Krieg, wo tatsächlich fast so aussah, als ob Mexiko den größeren Bereich von Nordamerika erobert als die USA.
Ja, es gab ja auch, war ja auch auf der Kippe, dass Deutsch zur Sprache wird in den USA. Das hätte ja auch, aber hätte auch die Sprache werden können dort in dem Land.
Ach echt?
Ja, ja. Also es gibt ja durchaus da so Orte von Deutschen, weil es waren ja Teil der großen Auswanderungszeit so. Und da waren auch viele Deutsche und es gibt durchaus noch Orte, wo sie jetzt so ihr eigenes Art Deutsch sprechen. Aber wir sind ja noch bei eigentlich der Ursprung der Deutschen und das Wald, aber dieses Paradoxe, und ich hatte ja auch nochmal gesagt, diese Paradoxie-Haufen, vielleicht passt das schon an, dass der Ort an sich schon paradox ist. Das ist vielleicht ja ein wichtiger Bestandteil dessen, so, dass man auch nicht sagen kann, ab wann fängt ein Wald an.
Ja, oder weil wir vorhin über Territorium gesprochen haben, ab wann fängt ein Land an?
Naja, aber hier wäre es ja eher so, ab wie viel Bäumen, ab wie viel Bäumen kann ich Wald sagen? Da gibt es ja halt keine genaue Definition. Dann gibt es irgendwie ungefähre Mengen. Man kann nicht sagen, ab 712 Bäumen ist das ein Wald. Und vorher ein Wäldchen oder eine Ansammlung.
Was ist das für eine Menge?
Wald, auch Waldung, im alltagssprachlichen Sinn und im Sinne der meisten Fachsprachen ist ein Ausschnitt der Erdoberfläche, der von Bäumen dominiert wird und eine gewisse vom Deutungszusammenhang abhängige Mindestdeckung und Mindestgröße überschreitet. So, jetzt ist die Frage, welche Zahlen stecken dann dahinter, ne? Es steht keine genaue Menge. Aber es müsste eigentlich, wenn es juristisch ist, ja irgend sowas geben.
Eine Gruppe beginnt ja, soweit ich weiß, ab drei.
Ich würde sagen ab drei.
Ab drei, ja. Vielleicht könnte man sagen, der Wald beginnt ab drei. Ist aber auch komisch.
Eine Waldgruppe.
Von Wald domestiziert, würde ja auch wieder sagen, wenn man jetzt weltisch denkt, dass der Wald die Herrschaft über dieses Gebiet hat. In dem Sinne auch kein deutscher Wald sein kann, sondern einfach nur Wald. Weil der Wald dieses Gebiet beherrscht.
Ich weiß nicht mehr, wie der Titel des Buches war, aber da war der Ansatz, dass wir eigentlich den Pflanzen dienen. Also, dass es einfach umgedreht wurde und einfach gesagt wurde, ja, wir sind da, aber wenn du mich nicht gießt und wenn du mir nicht die und die Nährstoffe gibst, dann gehe ich ein. Also deswegen kann man natürlich den Gedanken haben, so drehen, der Mensch beherrscht den Wald. Man kann aber auch sagen, der Wald oder die Pflanzen diktieren auch ein bisschen, was der Mensch tun muss, damit er überhaupt da ist.
Ein bisschen wie Katzen ja nie domestiziert werden können im eigentlichen Sinne, dass sie beherrschbar sind wie Hunde.
Also wir waren ja schon mit diesem Nutzwald und dieses Thema und da hatte ich auch mit dem Borkenkäfer und dieser Abholzung und das jetzt auch nicht das Thema ist jetzt, wie kriegen wir einen gesunden Wald? Gibt es vielleicht für manche Menschen idealistisch, aber für viele Forstwirte ist einfach, wie schaffe ich es jetzt wieder Nutzholz heranzuschaffen, was ich wieder gut verkaufen kann, was an die aktuellen klimatischen Bedingungen angepasst ist.
Was ja beim Landwirt dasselbe ist. Das ist ja das Absurde, wieso ich mich immer gefragt habe, okay, wir haben diese Ideologie, die hängt mit dem Bäuerischen zusammen, aber das Bäuerische ist ja nicht natürlich. Das Bäuerische ist ja klar kulturgeschichtlich oder kulturell. Also wenn man jetzt so sagt, wir nehmen ganz banal, sagen, die Natur ist das Gegensatz zur Kultur und dann sagt, das Bäuerische ist dann ganz klar kulturell, weil der Naturraum kulturell nutzbar gemacht wird. Wir haben ja auf einem Feld nicht natürliche Gegebenheiten.
die Wüste ist auch Natur.
Ja, absolut.
Aber wir können damit nicht viel anfangen und wollen das nicht. Aber die Frage ist halt, schert sich die Natur eigentlich darum? Haben wir nicht bestimmte Vorstellungen von dem? Natürlich werden Tiere sterben oder das Thema Diversität, aber haben wir nicht auch ein Ideal davon, wie ein Wald auszusehen hat? Wenn der Wald so überleben würde, könnte es nicht auch nur eine Baumart geben oder vielleicht ein einziges Tier, was da lebt. Aber für uns soll es so ganz verschiedene Bäume geben und dass man durchgehen kann und dass es nicht gefährlich ist und auch nicht stinkt. Oder so. Also wir haben so ein, finde ich, auch so ein Ideal von, und wenn das erreicht ist, sagen wir, der Wald ist gesund.
Ja, das wäre interessant, mal in eine Zeitmaschine sich zu setzen und sich mal so einen Wald in unterschiedlichen Zeitepochen anzugucken und vielleicht bis hin zum Neandertaler oder so, sah dann, wie sieht ein natürlicher Wald aus? Und dann ist die Frage, ist er dann wirklich natürlich? Selbst Elefanten ordnen den Wald. In Elefantendokus wird es immer wieder deutlich gemacht, wie Elefanten den Wald ordnen und auf gewisse Dinge achten, dass sie nicht, gewisse Dinge nicht zerstören, aber gewisse Dinge dann stören. Also in dem Sinne domestizieren auch die Elefanten den Wald. Aber weil es Elefanten sind, ist es dann natürlich. Und wir Menschen als Kulturmenschen machen es unnatürlich, möchten aber diesen perfekten, idealen, natürlichen Ort. Und ich glaube, philosophisch, um nochmal zu Heidegger zurückzukommen, diese Bodenständigkeit des Denkens, die ich sehr interessant finde, die in dem Sinne auch unkommunikativ ist, nicht flexibel. Wenn ich jetzt sagen würde, der moderne Mensch ist der flexible Mensch, der bodenständige Mensch ist der antimoderne Mensch, das, was ja Heidegger auch sehr gerne ja für sich auch beansprucht hat, im Sinne von gegen Städte, gegen urbane Kulturen und eigentlich einerseits eine Philosophie des Werdens oder der Geschichtlichkeit, ähnlich wie Nietzsche dann begründet hat, die aber diesem bodenständigen Denken entgegengesetzt ist.
Aber ich finde, dass da wiederholt sich im Grunde auch dieser Gedanke der Romantik in Heidegger selber jetzt wieder. Also seine Technikfeindlichkeit und in der Romantik die Industrialisierung und die Idealisierung der Natur von Eichendorff und
Hölderlin,
Caspar David Friedrich. Und dass man in dem Moment, wo diese Neuerungen kommen, man sich auf einmal in was zurückzieht und sagt, das ist eigentlich das Natürliche, das Ursprüngliche. Und bei Heidegger ja finde ich dann auch seine Techno, er hat sehr viel über diese Technikgeschichte und wie sich das verändern wird.
Das Gestell.
Ja, aber er hat ja auch ein Buch heißt ja Holzwege. Und das fängt an mit Holz lautet ein alter Name für Wald. Im Holz sind Wege, die meist verwachsen, je im Unbegangenen. Das ist wieder so ein Heidegger-Wort, ne? Unbegangenen aufhören. Sie heißen Holzwege. Jeder verläuft gesondert, aber im selben Wald. Oft scheint es, als gleiche einer dem anderen, doch es scheint nur so, Holzmacher und Waldhüter kennen die Wege. Sie wissen, was es heißt, auf einem Holzweg zu sein.
Ja, komischerweise in seiner Sprache implementiert er die Paradoxie. Absolut. Also die ist drin. Vielleicht sind wir einfach diejenigen, die versuchen, Heidegger zu idealisieren.
Ja, aber auch der Begriff Holzweg kann ja dann einerseits sagen, du bist auf einem Holzweg, kannst aber auch auf dem Holzweg sein, weil du das Holz erntest.
Und schon beim Stöckchen bist.
Ja, genau, das Stöckchen. Und wo du den Wald zähmst oder dir zurechtschneidest oder erntest oder diese Organismen.
Ich muss wieder Computerspiele anbringen, es tut mir leid. Ich muss an Minecraft gerade denken.
Ja.
Kann man ja Bäume fällen.
Ja.
Und man hat diesen komischen Werkzeugkasten, wo man dann aus Bäumen Bretter macht und daraus Stöckchen.
Ja.
Und die Stöckchen sind quasi das Urmaterial, um alle möglichen anderen Gegenstände herzustellen. Ich brauche ein Stöckchen mit Metall, um irgendwie eine Axt herzustellen und so weiter. Vielleicht muss man den Holzweg begehen, um zum Stöckchen zu kommen.
Und jetzt, weil ich ja das sagte mit dem, wie der Baum beschnitten wird oder das Thema Axt und so weiter, aber da fiel mir jetzt auch noch ein, einfach so ein Gegenentwurf ist ja dann der Bonsai.
Okay, das also musst du mir
du hast jetzt, das eine geht ja rum, damit der Baum möglichst groß wächst und man ihn fällen kann und davon Gewinn nimmt. Und beim Bonsai geht es ja darum, dass er nicht wächst, dass er klein bleibt, dass man ihn so mit Drähten und die Wurzeln so bearbeitet, dass er wenig Nährstoffe aufnehmen kann. Und trotzdem dann am Ende eine Miniaturform eines riesigen Baumes hat. Ich finde, es hat eine große Brutalität. Die Ästhetik finde ich sehr schön. Aber wenn es ein Organismus ist, und deswegen habe ich das dann auch mich davon abgehalten, das zu machen, da wird schon einem Organismus Gewalt angetan.
Ich dachte, der Bonsai ist auch immer so ein Sinnbild des Buddhismus. Das widerspricht ja eigentlich dem buddhistischen Gedanken total. Des Werdens.
Ja, das ist ja auch die Frage, ist jetzt kommen wir wieder gefährlichen Halbwissen, aber da bewegen wir uns ja eh.
Ja,
auf den Holzwegen, den Tunneln der Holzwegen, die Verbindung oder den Wipfeln schwingend. Aber nee, ich dachte nur, weil das Japanische und der Buddhismus und wo sind die Bereiche, ist das nicht wieder, haben sie nicht diese Shinto-Geschichte hauptsächlich gehabt in Japan, also Abspaltung?
Ja, es ist immer auch die Frage, welcher Buddhismus, weil es da auch unterschiedliche Interpretationen gibt. Ich hatte gehofft, du wüsstest in Bezug auf den Bonsai-Baum.
Nein, das wusste ich leider nicht. Ich hätte nur irgendwo auch noch gelesen, dass es eine Verwunderung gibt, dass die Deutschen diese Verbindung mit dem Wald haben, obwohl es Länder gibt, die viel mehr Wald haben. Warum das bei uns so eine Agenda ist. Aber ich finde es auch, also meine Oma zum Beispiel dann, wenn es nicht nach war, war der Wald auch wunderschön, auch mit diesen Entdeckungen von Himbeeren oder Walderdbeeren. Aber es gab schon sowas wie, dass wir dann Spaziergänge machen mussten. Es gab dann die kleine Schleife und die große Schleife. Und als Kind fand ich das furchtbar. Und ich frage mich jetzt so, mag ich spazieren jetzt, weil ich so früh geeicht wurde? Oder ist Spazieren wirklich schön? Kann ich das gar nicht mehr unterscheiden, weil jetzt mag ich das sehr gern.
Ich glaube, es ist einfach auch, weil Spazierengehen eine Möglichkeit des Loslassens hat.
Aber es ist ja jetzt, auch wenn die Frage ist, wie natürlich ist ein Wald, aber im Gegensatz jetzt Stadt, bietet der Wald von sich aus einfach ganz viele Spielmöglichkeiten an, was man in der Stadt bauen muss. Einen Spielplatz oder Klettergerüste oder lauter solche Dinge, die bringt der Wald einfach so mit sich, dass einfach da so ein Baum ist, auf dem man klettern kann oder dass man was entdecken kann oder da bewegt sich was oder dann gibt es vielleicht ein kleines Flüsschen oder so.
Ja, und da merke ich gerade, bin ich doch sehr weltisch sozialisiert, weil ich natürlich in einem Dorf aufgewachsen bin. Ferienspiele hatte ich schon erwähnt und es gab auch Pfingstlager, wo wir 4 Tage als Kinder verbracht haben und dann extrem dreckig wurden mit der Zeit, weil es nur einen Wasserhahn gibt an einer Jugendherberge, in der wir ja nicht übernachtet haben. Das gehört ja irgendwie auch dazu.
Also gibt es schon auch bei uns eine Waldsehnsucht oder ein Waldbaden oder wie sich das jetzt manchmal ja auch nennt?
Ja, würde ich sagen. Frag mich, inwiefern ist der Wald entspannter als die Stadt? So, jetzt kann man offensichtlich sagen, ja, natürlich kein Verkehrslärm und mehr Natürlichkeit und so weiter. Man hört mehr eher Vögel. Man hört die Autobahn nicht, was ich jetzt aus dem Ruhrgebiet kommt, bestätigen kann, weil du im Ruhrgebiet überall die Autobahn hörst. Selbst wenn du durch den Wald läufst, im Ruhrgebiet gibt es richtig dichte Wälder und du hörst immer irgendeine Autobahn. Es ist vielleicht tatsächlich auch eine Form von, das entwickelt sich selbst, das muss nicht geplant werden. Das ist keinen Regeln unterworfen oder vielleicht Regeln, die viel komplexer ist, als dass wir sie verstehen. Und man sieht dieses Treiben des Waldes, wenn man irgendwie den Ameisenhaufen anguckt oder plötzlich taucht eine Riesenschar Schnecken auf, weil es geregnet hat. Und man sieht angefressene Pilze.
Das Stinkmorchel.
Ja, es gibt mehr Unvorhersehbares zu entdecken, was aber in dem Sinne keine direkte Gefahr ist.
Ich habe ja jetzt hier in der Stadt mit meiner Mutter einen kleinen Schrebergarten. Und das ist jetzt kein Wald, aber da sind ja sozusagen möchtegern Waldbewohner oder Pflanzen und auch kleine Bäumchen und so. Und ich finde noch ein Aspekt, der da besonders ist, dass man das Wunder des Lebens miterleben kann oder dass man diese Kraft der Natur erlebt. Da gibt es etwas, was schon größer ist als man selber. Also dass es schon ein Wunder ist, dass ein winziges kleines Samenkorn liegt da in der Erde, kommt da ein bisschen Wasser und dann wächst da was draus. Und irgendwann kann man das vielleicht sogar essen oder sowas. Oder dass in wie viel verschiedene Dinge in diesem Boden als Organismus leben und dann blüht mal das und dann mal jenes. Das ist, glaube ich, schon auch, je nachdem wahrscheinlich, wie man sich das Leben erklärt. Also ob man jetzt gottesgläubig ist und daran glaubt oder an Wunder des Lebens oder es ist die Vielfalt der Organismen, sehr nüchtern betrachtet. Aber und das, glaube ich, ist auch wieder ein bisschen zu dem Anfang zurück, wo auch was etwas von dem Subjekt, die Wirkmacht des eigenen Selbst, so in Frage gestellt wird. Oder man sagt, es gibt größere Kräfte hier auf der Erde.
Wo du das gerade sagst, die ähnliche Faszination habe ich, wenn ich in den Sternenhimmel gucke, wo wir plötzlich merken, da sind Kräfte im Spiel, die wir vielleicht nicht verstehen und es ist gut, dass wir sie nicht verstehen und wir blicken quasi das Werden im Prozess.
Ja, also da kann man ja auch dann wieder positiv oder negativ in die Romantik gehen von Caspar David Friedrich, wo oft das Thema ist, der kleine Mensch, die große Welt und die Nazis das aber auch gern benutzt haben, zu sagen, so, du bist klein, wir sind groß, unser Ding ist noch viel größer.
Es gibt von Žižek ein tolles Buch, das Die Tücke des Subjekts heißt. Und das hat mich fasziniert, weil Žižek tatsächlich diesen Widerspruch Natur-Kultur zusammenfügt. Also er geht tatsächlich von Heidegger auch aus. Also das Buch kann ich empfehlen, weil es ist länger her, seit ich das gelesen habe, aber es geht auch auf diese Frage des Natürlichen ein und diesen Widerspruch des Nationalsozialismus, der versucht, eine Natürlichkeit als starres System zu etablieren, was aber in dem Sinne diese Paradoxie nicht ausmerzt. Wir haben einerseits in der Romantik diese krassen Mensch-gegen-Natur-Momente bei Caspar David Friedrich und gleichzeitig haben wir diese krassen Parks, die eine Illusion von Natürlichkeit, also ich denke da an Park Wilhelmshöhe, eine Illusion von Natürlichkeit hergestellt wird, von wegen, hier sind Wasserfälle, und da ist eine Hängebrücke und so sind die Römer durch einen Wald gelaufen. Und eine Grotte. Und ich glaube, diese Widersprüchlichkeit ist da enthalten. Sie versucht irgendwie sowas Idealtypisches herzustellen. Das funktioniert aber nicht. Oder auch letztendlich, wenn man an Eichendorff denkt, wenn wir sagen, wir haben diesen in Anführungsstrichen deutschen Dichter Eichendorff, was ja in dem Sinne schon paradox ist, weil es, soweit ich weiß, Deutschland in dem Sinne auch noch gar nicht gab zu der Zeit.
Ich kann ja mal ein paar Zeilen von Eichendorff so zum Einstimmen.
Du hast mich.
Ja.
Das ist gut.
Abendlich schon rauscht der Wald. Aus den tiefsten Gründen droben wird der Herr nun bald an die Sternlein zünden, wie so stille in den Schlünden abendlich nur Rausch der Wald. Das geht noch weiter und so weiter, aber dieses Waldthema und ne, was mich dann ja auch immer bei Caspar David Friedrich sehr beschäftigt, ist immer das Erhabene, was ja bei Kant auch so Thema ist und was auch diese Vermischung mit dem Nazi-Ding was hat von zu sagen, es ist Eindrücke, die mich erschlagen, das ist der Weltraum oder ein Naturereignis, ich kann es nicht erfassen und ich dann aber einen innerlichen Sieg erringe, indem ich merke, ich kann Ideen haben, die noch größer sind als das Naturereignis. Und das zu so einer Selbstermächtigung kommt, das in auch einer negativen Form natürlich passieren kann. Oder die NS-Architektur, die dann das Gefühl gibt, du bist klein, dieses Speer, ne, diese riesigen Gebäude und das Gefühl bei dir auslösen. der kleine Mensch und unser erschaffenes Imperium. Aber du kannst dich uns anschließen, dann bist du Teil dieser riesigen Macht.
Und plötzlich sind wir wieder bei den Römern.
Absolut, ja. Die Synthese.
Ja.
Ja, oder das, was man nicht hat oder so. Oder das, was man hat.
Wir haben einerseits die Paradoxie immer wieder erwähnt, zwischen Werden und Zustand der Eigentlichkeit.
Aber ich finde, in dem Thema ist noch viel mehr drin. Wir sind jetzt sehr ausgeweitet. Wir werden nächstes Mal wahrscheinlich ein anderes Thema haben, aber für mich ist das Gefühl, dieses Waldthema ist noch nicht, wir sind einige Holzwege gegangen, sagen kann, oder ein paar Ansichten dieses Waldes ein bisschen erkundet, aber ich finde, das ist schon ein sehr tiefes und reichhaltiges Thema.
Was wir jetzt nicht angesprochen haben, ist vielleicht auch das Unterschätzen, also gleichzeitig das Erhabene, Natur ist das Erhabene und plötzlich wird es unterschätzt. Also es hängt ja auch stark miteinander zusammen im Sinne von Aristoteles, der gesagt hat, naja, Physik ist relativ klar durchschaubar, da gibt es nichts wahnsinnig Komplexes, das kann man schnell verstehen. Und Kant in dem Sinne, der sagt, ja, das Menschliche, menschlichen Ideen sind das Höchste und wir uns vielleicht auch aufgrund der Umweltbewegung und die sich mal von diesem Nazi-Gedanken wegbewegen, die eher dazu gehen, zu versuchen, eine Ursprünglichkeit zu erhalten im Sinne von, wir verstehen es nicht komplex, verstehen nicht, was da für Prozesse ablaufen. Wir wissen aber, wir müssen uns ein bisschen zurücknehmen von diesen Prozessen. Wir müssen die nicht pflegen, wir müssen nicht unsere Ideen da draufsetzen. Wir können auch vielleicht das mehr sein lassen.
Das ist die Frage, ob das deine Ansichten sind und ob das wirklich auf die Mehrheit der Deutschen zutrifft.
Ja, das ist, ich will die Antwort eigentlich gar nicht wissen.
Soll ich einfach mit diesem Gedicht jetzt enden?
Ja, eine Sache, aber den deutschen Wald gibt's nicht, oder? Wollen wir uns da darauf einigen? Okay, gut. Ja, komm.
Beenden wir. Über allen Gipfeln ist Ruhe. In allen Wipfeln spürest du kaum ein Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde. Warte nur, balde ruhst du auch.